Ja, ihr lieben Freunde, ich habe es nicht am Knie und auch nicht mehr an der Hüfte, aber ich hatte die Woche die Idee, ich hole mir da einen Barhocker und der liebe Bernd hat sowas Ähnliches. Nicht ganz so cool, aber sieht so aus. Und warum mache ich das? Weil es cool ist. Das Jahr 2019 scheint ein Jahr der Veränderung zu sein, darum sitze ich heute hier zur Predigt. Und es ist verblüfft mich, was du jetzt sagst. Ich hatte den Eindruck, ich soll was sagen zu Bettina. Und ich sollte sagen, Bettina, du bist jetzt vor 2 Wochen in die Gemeinschaft eingetreten und stehst heute hier und leitest den Lobpreis. Und ich war tief angerührt. So, David hat mir schon alles vorweggenommen, aber es scheint wohl so zu sein, dass der Herr dich ermutigen will. Mach weiter. Mach weiter. Das ist wunderbar. Du bereicherst uns. Du bereicherst uns. Aber jetzt, bevor es zu dick wird, fange ich lieber an. Ich habe mir ganz tolle Helfer mitgebracht heute. Ihn hier. Ich hoffe, er hält. So. Und weil ihr den nicht richtig sehen könnt, hat meine Assistentin jetzt ein Foto von ihm bereit. Das habe ich gestern noch auf unserem Wohnzimmerteppich gemacht. Und ich habe noch jemand dabei. Bleibt auch stehen. Auch da. Und dann habe ich noch jemand dabei. Aber jetzt wollte ich noch das andere Foto sehen. Genau. Und jetzt habe ich noch jemand dabei. Den Leo. Leo ist 55 Jahre alt. Es ist mein Leo. Den habe ich sowas von lieb. Der begleitet mich schon ja, fast mein ganzes Leben lang. Jetzt wisst ihr schon bald, wie alt ich fast bin. Aber mein Leo, das ist wirklich einer meiner besten Freunde. Und ich weiß nicht, was ich für ein Problem habe, aber ich glaube, ich bin der einzige Mann, der ein Kuscheltier hat. Oder sind hier noch Männer mit einem Kuscheltier? Oh, ich bin ziemlich einsam. Frank, ich muss zur Seelsorge zu dir. Nein, aber ich stehe dazu, das ist mein Leo. Das ist ein ganz Lieber. Und ihr ahnt jetzt sicher schon, worum es heute Abend in meiner Predigt geht, nämlich um Löwe und Lamm. Und Löwe und Lamm ist eigentlich eine eigenartige Kombination, denn es passt ja gar nicht zusammen. Und trotzdem zieht sich das durch die ganze Bibel hindurch, Löwe und Lamm. Das ist so ein richtig, richtig wichtiges Thema. Und als ich mich, ich saß mal hier vor ein paar Monaten hier im Gottesdienst und habe so überlegt, ich muss mal wieder predigen oder ich darf mal wieder predigen. Um was geht's dir denn? Und da kamen nur das 2 Worte oder 3 Worte, Löwe und Lamm. Und dann haben wir gedacht, gibt es so viel her für eine ganze Predigt? Weiß ich nicht. Und habe dann was Neues ausprobiert. Also heute ist der Abend der Neuerungen, für mich zumindest. Und habe ein paar Freunde aus der Gemeinde angeschrieben und gesagt, ich möchte über Löwe und Lamm predigen. Und wenn ihr jetzt eine Blitzidee habt, dann schickt mir einfach eine E-Mail mit dem. Macht keine Predigt oder so ihr, sondern nur ein paar Ideen. Und es haben tatsächlich 4 meiner Freunde, ich habe 6, 7 angeschrieben, haben reagiert. Und die werden das alles finden. Es ist alles da. So, Löwe und Lamm. Und wenn ihr euch intensiver mit der Bibel zu dem Thema befasst, dann wird euch sehr schnell klar, wie komplex das Thema ist, Löwe und Lamm. Und wie verwoben viele Aussagen sind miteinander und wie dringlich für Gott diese Aussagen sind. Und jetzt fangen wir mal mit den Löwen an. Löwen, die sehen ja ganz schön aus. Ich war mal in Afrika und habe Safari gemacht und da fährst du ja so mit dem Jeep durch die Savanne und da liegen die dann so neben dir und die sehen genauso aus wie mein Leo. Du willst aussteigen und dich reinkuscheln und das hat sogar mal eine Frau gemacht und es war ganz schlecht für die. Also Löwen sehen schön aus, aber ich rate euch, wenn ihr mal eine Afrika-Safari macht, macht es nicht, was die Dame gemacht hat. Das hat ihr nicht gut getan. Aber was haben wir für Bilder im Kopf bei Löwen? In unserem Kopf haben wir Bilder von Schönheit, Wildheit, Mut, Kraft, aber auch Jagen, Fressen, Kämpfen, Brüllen. Und der Löwe gilt gemeinhin als König der Tiere. Und er gilt als fairer Jäger, der lautlos und schnell seine Beute macht. Auf meiner Afrika-Reise habe ich auch erlebt, ich habe es hier schon mal erzählt, wie Hyänen jagen. Also Hyänen sehen ja schon mal von Natur aus hässlich aus. Also ich finde, teuflisch fast. Aber die jagen nicht nett, wenn Jagd überhaupt nett ist, aber die jagen nicht nett, sondern die laufen hinter ihrem Opfer her und noch während das Opfer flieht, fallen die von hinten an und fangen von hinten an, bei lebendigem Leib aufzufressen. So macht's der Löwe nicht. Und ein Mensch, der ein Herz wie ein Löwe hat, der gilt als jemand, der die guten Eigenschaften hat wie der Löwe, wie Würde, Mut und Majestät. Und in Sprüche 28,1 heißt es, der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Und die Erzählungen über Löwen, die ziehen sich durchs ganze Testament. Und es sind nicht immer so ganz gute Bilder, die da transportiert werden. Also Löwen sind auch gefährlich, da habe ich euch schon davon erzählt. Und können aber auch getötet werden, wenn nämlich der menschliche Held erfolgreich ist. Also unser bester Freund, der David, der hat als junger Mann auf der seine Herden beschützt. Und wenn ein Löwe kam, dann hat er den umgebracht. Und der Simson, von dem wird berichtet, der hat einen Löwen mit den Händen zerrissen. Unvorstellbar, aber der schafft es. Ja, das geht. Aber es kann auch blöd ausgehen, nämlich bei dem Propheten ohne Namen, der hat nicht auf Gott gehört. Und dann ist er leider, das hat er nicht überlebt. Ja, also das passiert euch nicht. Also wenn ihr auf Gott nicht hört, das überleben alle. Also das sind andere Zeiten gewesen. Und am Anfang der Bibel schon wird ein Teil des Volkes Gottes mit einem Löwen verglichen. Und zwar in 1. Mose 49,9 spricht Jakob, der Stammvater der 12 Stämme Israels, zu seinem Sohn Judah und nennt ihn einen jungen Löwen. Und da heißt es nämlich, du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Also er hat Beute gemacht. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt, wie eine Löwin sich gelagert, wer will ihn aufstören? Also das sagt was über das Wesen des Stammes Juda, dass er Beute machen wird. Und interessant hier, finde ich, dass hier von Löwen und Löwinnen die Rede ist. Also da werden Männer und Frauen mit eingeschlossen. Jerusalem wird später zur Hauptstadt von Juda und da schafft's auch der Löwe als Wappen auf das Stadtwappen bis heute. Und noch eine kleine Vorschau auf Jesus. Jesus ist auch aus dem Stamm Juda. Ja, und Löwe und Lamm, man möchte es meinen, aber Löwe und Lamm sind in der Bibel keine Gegenspieler. Das ist anders. Der Wolf, der wird auch mehrmals erwähnt, aber der Wolf, der stürzt sich auf die Lämmer und zerstreut sie. Das könnt ihr nachlesen im Johannesevangelium 10,12. Und der Wolf, der ist so fies, dass er sich tarnt, um sein wahres Ich, sein wahres böses Ich zu verbergen und überlistet uns im Schafpelz, um in die Herde einzubrechen und Schaden zu stiften. Das macht der Wolf. Könnt ihr auch nachlesen in Matthäus 7,15. Und weil er aber so gegensätzlich zum Lamm ist, macht ein Prophet, der Prophet Jesaja, ein prophetisches Wort auf eine ferne Zeit. Die Zeit, wenn alles gut ist, wenn wir alles hinter uns haben. Da heißt es dann, dass Wolf und Lamm zusammen wohnen und sogar beieinander weiden. Also eine Zeit, in der der Wolf die Lust auf Fleischfressen verliert. Und es ist aber auch die Zeit, steht hier, wo der Löwe dann Stroh fressen wird. Also was man sich jetzt so gar nicht vorstellen kann. Aber es wird kommen, gewiss. Ja, dann sind wir schon bei den Lämmern. Lämmern sind in unserer Wahrnehmung sanft, lieb und schwach. Sie sind harmlos, sie fressen Gras, sie fressen kein Fleisch und sie brauchen Schutz. Sie blöken ein bisschen und brüllen also auf keinen Fall. Hat schon mal jemand ein brüllendes Schaf gehört? Nö, also ich nicht. Sie sind friedlich, demütig, gelten als ehrlich und täuschen nicht. Und in der Bibel hat das Lamm aber schon früh eine ganz wesentliche Bedeutung bekommen. Und im Grunde aber werden Lämmer im ganzen Alten Testament hindurch nur geschlachtet, um sie zu opfern und zu essen. Ist ein bisschen trauriges Schicksal, aber ist halt so. Und andere Tiere werden auch geopfert, aber das Lamm hat eine ganz besondere Bedeutung. Eine ganz spezielle Rolle. Ihr seht es in 1. Mose 12, 3 und 5. Da weist Gott den Hausvater an. Das ist der Abend vor dem Auszug aus Ägypten. Weist den Hausvater an, ein Lamm zu schlachten. Und das war eine ganz bestimmte Anweisung, die einzuhalten war. Das Lamm sollte höchstens ein Jahr alt sein, es sollte männlich sein, ihm durfte kein Knochen gebrochen werden und der Vater sollte das Blut nehmen und an die Türpfosten des Hauses streichen. Also wir sehen, Blut wird eingesetzt, um an den Zugang zum Haus zu verstreichen. Kein Knochen darf gebrochen werden. Es muss ein männliches Lamm sein und ein junges Lamm. Das war der Vorabend zum Auszug aus Ägypten. Danach folgt der Zug durchs Rote Meer. Und das ist insofern einmalig, weil in der Nacht geht der Todesengel durch Ägypten und tötet alle männlichen Kinder. Aber nur an den Häusern, wo das Blut des Lammes aufgetragen war, ist er vorbeigegangen. Die hat er verschont. Und das Blut des Lammes hat also das Volk Gottes vor dem Tod bewahrt. Und was da weiter besonders ist dran, dieses Ritual, dieses Pessach, hat das Volk Israel die ganzen Jahrhunderte, Jahrtausende danach beibehalten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es kein Volk auf der Welt gibt, das ein bestimmtes Ritual, also das Volk Israel hat viele Rituale, aber dieses eine bestimmte Ritual haben sie auf jeden Fall beibehalten, in fast unveränderter Form, tradiert und gefeiert, obwohl das Volk fast vollständig vertrieben wurde aus seinem Stammland, über die ganze Welt verjagt wurde und weltweit und ganz besonders von Deutschland aus verfolgt, gehasst und industriell vernichtet worden ist. Und dieses Volk kehrt wieder in sein Stammland zurück, aber überall, wo sie vertrieben waren und heute noch leben, feiern sie genau dieses Fest mit genau diesen Regeln. Leute, das ist einmalig, das gibt's kein zweites Mal und das ist ein Zeichen. Und mitten in der Zeit des Alten Testaments kommt ein ganz unglaublich starker Prophet, tritt in Erscheinung wie ein Donnerschlag, spricht er und sagt etwas, was in seiner Zeit überhaupt nicht verstanden werden konnte. Es war eine Prophetie, die damals einfach keinen Realitätsbezug hat, so wie für uns heute zum Teil noch die Offenbarung, wo wir lesen und sagen, boah, klingt spannend, aber wir verstehen es noch nicht. Es ist noch nicht offenbart. Das ist der Prophet Jesaja, der vor 2700 Jahren diese Prophetie gebracht hat. Und für uns 2700 Jahre später ist es aber glasklar, was gemeint ist. Es ist gemeint unser Herr Jesus. Und es steht in Jesaja 53,7, als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Das konnte damals keiner verstehen. Was heißt das? Ihr müsst euch vorstellen, über so langen Zeitraum bleibt das, die Erkenntnis über das verborgen. Und wir wissen aber aus den Kreuzigungsberichten, dass Jesus im Gegensatz zu den anderen beiden am Kreuz neben ihm, dass ihm kein Knochen gebrochen wurde. Ihr wisst es ja, also es stand der Schabbat vor der Tür, die Delinquenten sollten dann schon tot sein und um den Tod schneller herbeizuführen, hat man ihnen die Knochen gebrochen. Und dann gehen sie hin zu Jesus und Jesus hing erst 6 Stunden am Kreuz, das ist relativ kurz, und sie denken, der ist wohl schon tot, und sie stoßen ihn dann in die Seite und es kommt das Sekret heraus, das zeigt, dieser Mensch ist bereits gestorben, sodass auch Pilatus sagt, ja, ist er denn schon gestorben? Oder Herodes, ich weiß jetzt nicht. Einer von den beiden hat gesagt, ja, ist er denn schon gestorben? Und er war schon tot, sodass dieses Knochenbrechen bei ihm nicht notwendig war. Also dem Lamm, dem Opferlamm, dessen Blut für uns vergossen wurde, ist kein Knochen gebrochen worden. Also dieser Vorschatten wird da Realität für uns. Und er hat sein Blut vergossen für uns. Und warum? Warum wurde sein Blut vergossen? Um den Feind von seinem Volk fernzuhalten. Der Feind hat kein Recht mehr auf uns, sein Volk, hier bei uns einzukehren, sondern wir haben Anspruch auf Freiheit und ewiges Leben. Leute, und es ist teuer erkauft. Wir müssen es wirklich uns immer wieder bewusst machen. Teuer erkauft. Und im 1. Petrusbrief 1,19 steht es, wie wir erkauft wurden mit dem teuren Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes. Und es ist jetzt offenbar, dass das, was über Jahrhunderte als Ritual vorgefeiert wurde, ist offenbar, dass die Pessachfeier, der Auszug aus Ägypten und die ganzen Jahrhunderte war nur ein Schatten, Vorschatten von dem, was Jesus getan hat. Und er ist für uns durchgegangen und hat durch die Todesfluten und hinein ein neues Leben, in das Auferstehungsleben. Und Petrus sagt noch mehr Bedeutendes. Und zwar im 1. Petrus 1,20 sagt er, er ist zwar zuvor ausersehen, ehe der Welt Grund gelegt war, aber offenbart am Ende der Zeiten um euretwillen. Das ist spannend. Also er war zuvor ausersehen und ist aber am Ende offenbart worden um euretwillen. Und das ist vor 2000 Jahren geschrieben worden. Also das heißt, das deutet auf uns hin, am Ende der Zeiten, wegen uns ist das passiert, das ist jetzt. Und Löwe und Lamm, das wirkt auf den ersten Blick so ein bisschen wie Löwe Triumph und Lamm Desaster. Aber das ist nur bei oberflächlicher Betrachtung so. Und bei genauerer Betrachtung sehen wir, dass das nicht stimmt. Denn beide triumphieren. Beide. Und der Showdown, die Auflösung von dem Rätsel kommt aber erst noch. Nämlich der Triumph von Löwe und Lamm, das beschreibt Johannes in der Offenbarung, wie er die himmlischen Geschehnisse sehen darf und sieht, wie da ein Buch im Himmel auftaucht, das ein großes Geheimnis enthält. Und er merkt, niemand kann es öffnen. Niemand, obwohl da stehen würdige Menschen, die 24 Ältesten, da stehen bizarre Wesen und da stehen Engel rum. Also nach unserer Auffassung, die müssten eigentlich würdig genug sein, um das Buch zu öffnen. Wer darf im Thronsaal Gottes stehen? Der muss würdig sein. Würdiger geht nicht. Aber es reicht noch nicht. Es reicht nicht. Und der Johannes merkt, niemand kann das Buch öffnen und ist zutiefst erschüttert und fängt zu weinen an. Und in der Offenbarung 5:5-7 steht, und einer der Ältesten spricht zu mir, dem Johannes, weine nicht. Siehe, es hat überwunden, der Löwe aus dem Stamm Juda, die Wurzel David, aufzutun, das Buch und seine 7 Siegel. Und ich sah mitten zwischen dem Thron und den 4 Wesen und mitten unter den Ältesten ein Lamm stehen, wie geschlachtet. Es hatte 7 Hörner und 7 Augen, das sind die 7 Geister Gottes, gesandt in alle Lande. Und es kam und nahm das Buch aus der rechten Hand dessen, der auf dem Thron saß, dem Vater. Und jetzt passiert dann was, das müsst ihr unbedingt selber nachlesen in der Offenbarung. Und jetzt passiert was, wie das Lamm diese 7 Siegel öffnet, was sich dann da abspielt, unheimlich spannend. Also hier sehen wir, dass der Löwe von Juda und das Lamm, dass das ein und das gleiche ist. Hier ist es dann, hier kommt zusammen. Hier sieht man das, was sich über die Jahrtausende schon so verwoben angezeigt hat. Hier ist es zusammen. Also nur das Lamm, der Löwe von Juda, Jesus Christus ist würdig, das Buch vom Vater zu nehmen und die 7 Siegel zu öffnen. Und es zeigt sich hier, dass alles vollkommen ist, ohne dass es sich widerspricht. Er ist wahrer Gott, wahrer Mensch, Diener und Herrscher, Löwe und Lamm. Er dient den Menschen in aller Schwachheit eines Menschen, geht als Lamm in den Tod und ist gleichzeitig der brüllende Löwe, der in Macht und Autorität den Sieg erringt und proklamiert. Wann brüllt ein Löwe? Wann brüllt er? Und der Prophet Amos, der verrät uns das. Vor 2800 Jahren hat er das schon geschrieben. Und zwar im Kapitel 3, Vers 4 sagt er, brüllt etwa ein Löwe im Walde, wenn er keinen Raub hat? schreit etwa ein junger Löwe in seiner Höhle, er habe denn etwas gefangen? Das ist ein bisschen schwieriges Deutsch. Soll heißen, der Löwe brüllt, wenn er gesiegt hat, dann brüllt er. Wenn er gefangen hat. Und Jesus, der Löwe von Juda, brüllt auch. Weil er den Sieg über Satan errungen hat. Und jetzt stellt sich aber für uns die Frage, brüllt Jesus wirklich? Hören wir sein Brüllen? Wie stellen wir uns denn das Brüllen von Jesus vor? Ist es vielleicht ganz anders, als wir uns das vorstellen? Und da hilft uns auch wieder eine Prophetie. Also ihr merkt, die ganzen Dinge, um die zu verstehen, das beantwortet die Bibel selbst. Und zwar über, nicht über die letzten 20, 30 Jahre, sondern über Jahrtausende hin kommen die Antworten. Mein geliebter Prophet Elia sagt in 1. Könige, er hat eine Begegnung mit Gott und sagt in 1. Könige 19, 11 und 12, der Herr sprach, geh hinaus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss, die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles Sausen oder Säuseln, wie es andere Übersetzungen sagen. Ein Säuseln. Jesus muss nicht vernehmbar brüllen, damit die Enden der Erde erschüttert werden, sondern er selbst in uns, der Heilige Geist, flüstert es uns in uns wie ein Brüllen, das die Welt erschüttert. Und der Paulus sagt im Galaterbrief 2,20, ich lebe, doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und das betrifft uns ja auch. Christus lebt in uns. Alle, die den Heiligen Geist haben, haben Christus in sich. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Und die Frage nochmal, hören wir die Stimme? Hören wir die Stimme in uns? Und der Paulus spricht jetzt da eine Warnung aus. Der schreibt im 2. Timotheusbrief 3, 1 und 5, sei dir jedoch darüber im Klaren, dass die Zeit vor dem Ende eine schlimme Zeit sein wird. Also jetzt. Sie geben sich zwar einen frommen Anschein, aber von der Kraft Gottes, die sie so verändern könnte, dass sie wirklich ein frommes Leben führen würden, wollen sie nichts wissen. Und der Paulus sagt uns auch, was die Kraft Gottes ist. Und er zitiert da, und das ist besonders, er zitiert in der Apostelgeschichte den Joel. In der Apostelgeschichte zitiert er den Joel und er sagt, und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Das ist die Kraft Gottes. Und eure Söhne und eure Töchter sollen Weissagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen. Und eure Alten sollen Träume haben und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen. Und sie sollen Weissagen. Und ich will Wunder tun, oben am Himmel und Zeichen unten auf der Erde. Und man kann es jetzt als freundliche Einladung sehen. Man kann es als Einladung sehen, na, du könntest es haben. Das wäre eine Option. Du kannst oder du musst nicht. Aber es zeigt sich, dass Gott seine Kraft in uns so viel bewirken kann, dass sie durch uns, seine Werkzeuge, hier auf Erden sichtbar wird. Und das ist unsere Wahlmöglichkeit. Und ihm scheint es wichtig zu sein. Denn Dinge, die zweimal in der Bibel erwähnt werden, sind besonders. Und die Prophetie ist ja einmal im Alten Testament bei Joel und Paulus, Petrus wiederholt in der Apostelgeschichte. Also aufgemerkt. Die Band kann jetzt dann schon vorkommen. Und die Frage an uns ist jetzt, wie ernst nehmen wir das? Können wir uns da zurücklehnen und wenn Gott sagt, es soll geschehen, da will ich ausgießen, nehmen wir dann Gottes Kraft oder nur den Anschein? Und ich wollte euch mal die Frage stellen, euch selbst zu hinterfragen, wo ihr euch gesagt habt, dies und jenes, das ist nichts für mich oder das brauche ich nicht oder andere mögen das haben, ich habe das nicht. Und ich wollte euch fragen, ob ihr euch da vielleicht selbst die Antwort gegeben habt oder ob die Antwort vom Heiligen Geist kommt. Und ich will euch Mut machen, eure Glaubensgrundsätze, die dieser Verheißung widersprechen, mal ehrlich in Frage zu stellen. Und wenn euch das jetzt herausfordert, dann ist es vielleicht ein Anstoß, neu nachzudenken, bei dem dabei zu sein, was der Geist Gottes tut. Und wenn der Löwe brüllt, in euch brüllt, dann ist es der Moment, um uns aufzurütteln und rechtzeitig die wichtigen und die großen Schritte zu tun. Und in Sprüche 28,1 heißt, das habe ich vorhin schon gelesen, der Gerechte aber ist furchtlos wie ein junger Löwe. Und die Frage ist, wollt ihr Gerechte sein? Schuldlose, Freigesprochene? Wenn ihr das sein wollt und das erleben wollt und haben wollt, was wir vorhin da von in der Prophetie gesehen haben, dann seid furchtlos. Ich habe heute ziemlich viele Bibelstellen gebracht und ihr könnt jetzt hier abfotografieren, wenn ihr wollt. Oder die liebe Stefanie, meine Assistentin, wird es auch ins Internet stellen zur Predigt und könnt ihr das nochmal nachlesen. Weil das war jetzt ganz schön viel Stoff, aber sehr wichtig, weil ihr seht, wie das miteinander verdrillt ist und verwoben ist und wie wichtig das ist zu verstehen, der Löwe von Juda und das Lamm Gottes und was das tut in uns jetzt in den letzten Tagen. Und wir werden jetzt dann wieder unsere Segnungsteams haben und wenn du merkst, ich habe da so einen Glaubensgrundsatz in mir, so den Grundsatz, für mich ist das nix oder ich kann das nicht, ich habe das nicht, dann überlegt mal, ob ihr das nicht über Bord werfen wollt und einen Neustart einleiten wollt. 2019 ist Neustart für uns in vielerlei Hinsicht. Bettina hat heute zum ersten Mal Lobpreis gemacht. Ich sitze bei der Predigt. Wir haben den neuen Pastor angekündigt. So manches wird neu. Und vielleicht ist für dich auch die Zeit gekommen, was nochmal neu anzugucken, was gar nicht so neu ist. Denn wie wir gesehen haben, dieses Programm ist seit Jahrhunderten, seit Tausenden für uns angelegt. Amen. Ich möchte jetzt noch beten. Und Herr Jesus, Heiliger Geist, Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt für die Gemeinde hier, für die Kirche hier, dass du die Herzen anrührst und dass das wie ein Brüllen durch unsere Herzen geht, das nur wir hören. Ein Brüllen, das uns erschüttert, das uns nicht mehr so weiterleben lässt, wie wir bisher gelebt haben, sondern dass wir entdecken, neu und mehr entdecken, was du mit uns machen willst, was du machen willst, um dein Reich zu bauen, was du machen willst, um Menschen zu erreichen, die da draußen rumlaufen und noch nie deinen Namen gehört haben, was du machen willst mit uns, um noch tiefer in die Erkenntnis über dich hineinzukommen. Herr Jesus, ich bitte dich für die Gemeinde hier, dass du jeden Einzelnen anrührst. Und derjenige, der jetzt ins Fragen gekommen ist, habe ich wirklich schon alles ausgeschöpft, was du hast für mich, dass er Mut bekommt, jetzt für sich beten zu lassen. Amen.